»Ich werde mich jetzt um euer Frühstück kümmern«, verkündete Pylos. Kressen nickte. »Das ist die Lady Shireen«, erklärte er dem Raben. Der Vogel zuckte mit dem blassen Kopf auf und ab, als würde er sich verneigen.
»Lady?«
krächzte er.
»Lady?«
»Er spricht ja!« Dem Mädchen stand der Mund offen. »Nur wenige Worte, wie schon erwähnt, diese Vögel sind sehr klug.«
»Kluger Vogel, kluger Mann, kluger, kluger Narr«,
krähte Flickenfratz schrill.
»Oh, kluger, kluger, kluger Narr«,
er begann zu singen.
»Die Schatten kommen zum Tanzen, Milord, zum Tanzen, Milord, zum Tanzen, Milord.«
Dabei hüpfte er von einem Fuß auf den anderen.
»Die Schatten kommen und bleiben, Milord, sie bleiben, Milord, sie bleiben, Milord.«
Bei jedem Wort zuckte er mit dem Kopf, und die Glöckchen in seinem Geweih klingelten. Der weiße Rabe kreischte, flog auf und hockte sich auf das Geländer der Eisenstiege. Shireen schien den Kopf einzuziehen.
»Das singt er andauernd. Ich habe ihm gesagt, er soll damit aufhören, aber er gehorcht nicht. Er macht mir Angst. Könnt ihr ihm nicht sagen, dass er aufhören soll?«
»Und wie soll ich das anstellen?« fragte sich der alte Mann. »Einst hätte ich ihn für immer zum Schweigen bringen können, aber heute?« Flickenfratz war als Kind zu ihnen gekommen. Lord Stephon, Ehre seinem Andenken, hatte ihn im Volantis jenseits der Meerenge aufgetrieben. Der König, der alte König Aerys Targaryen II., der in jenen Tagen noch nicht ganz so stark vom Irrsinn gezeichnet war, hatte den Lord ausgesandt, um eine Braut für Prinz Rhaegar zu suchen, der keine Schwester hatte, die er ehelichen konnte. »Wir haben den herrlichsten Narren gefunden«, schrieb Stephon Cressen und stach 14 Tage später nach einer ansonsten erfolglosen Reise wieder gen Heimat in See. »Noch ein Knabe, aber trotzdem flink wie ein Affe und geistreich wie ein Dutzend Höflinge. Er kann jonglieren, gibt die wunderbarsten Rätsel auf, zaubert und singt in 4 Sprachen. Wir haben ihn freigekauft und hoffen, ihn mit uns nach Hause zu nehmen. Robert wird erfreut sein, und vielleicht wird er sogar Stannis das Lachen lehren.« Die Erinnerung an diesen Brief stimmte Cressen traurig. Niemand hatte Stannis je das Lachen gelehrt, und der kleine Flickenfratz erst recht nicht. Plötzlich war ein heftiger Sturm aufgekommen, und die Shipbreaker Bay hatte ihrem Namen alle Ehre gemacht. Die Zweimastgaleere des Lords, die Windstolz, war in Sichtweite der Burg zerschellt. Von den Zinnen hatten seine beiden ältesten Söhne mit angesehen, wie das Schiff ihres Vaters gegen den Felsen geworfen und vom Wasser verschlungen wurde. Mit Lord Stephon und seiner Gemahlin wurden 100 Ruderer und Seeleute in die Tiefe gerissen, und viele Tage später noch spülte die Flut aufgedunsene Leichen an den Strand unterhalb von Storm's End. Der Junge wurde am 3. Tag angetrieben. Meister Cressen war mit den anderen nach unten gegangen, um die Toten zu identifizieren. Als sie die Narren fanden, war seine Haut weiß und runzlig und mit feuchtem Sand gesprenkelt. Cressen hielt ihn für eine Leiche, doch in dem Moment, da Jommi ihn an den Knöcheln packte und ihn zum Leichenkarren zerren wollte, hustete der Junge, spuckte Wasser und setzte sich auf. Bis zu seinem Sterbetag schwor Jommi, Flickenfratz Fleisch sei kalt gewesen. Niemand konnte jemals erklären, wie der Narr die 2 Tage im Meer überlebt hatte. Die Fischer behaupteten gern, eine Meerjungfrau habe ihm im Tausch gegen seinen Samen beigebracht, wie man im Wasser atmet. Flickenfratz selbst äußerte sich gar nicht dazu. Der geistreiche, kluge Kerl, von dem Lord Stephon berichtet hatte, traf niemals in Storm's End ein. Der Junge, den sie am Strand fanden, war körperlich und seelisch gebrochen, kaum in der Lage zu sprechen und fast nicht mehr bei Sinnen. Dennoch ließ das Gesicht des Narren keinen Zweifel daran, wer er war. In den freien Städten von Volantis war es Sitte, die Gesichter der Sklaven und Diener zu tätowieren, und so hatte man die Kopfhaut des Jungen vom Hals bis zum Scheitel mit den roten und grünen Rauten des Narrenkostüms verziert. Daher rührte auch sein Name. Das arme Geschöpf ist wahnsinnig, leidet Schmerzen und nutzt niemandem mehr, am wenigsten sich selbst«, verkündete der alte Herr Harbert, der Kastellan von Storm's End in jenen Jahren mehrmals. »Man würde ihm eine Gnade erweisen, wenn man seinen Kelch mit der Milch des Monds füllte. Ein schmerzloser Schlaf, und dann hat's ein Ende. Er würde euch segnen, besäße er nur ausreichend Verstand.« Aber Cressen weigerte sich, und am Ende trug er den Sieg davon. Ob Flickenfratz dieser Sieg Freude bereitete, konnte er nicht einmal heute, so viele Jahre später, mit Gewissheit sagen.
»Die Schatten kommen zum Tanzen, Milord, zum Tanzen, Milord, zum Tanzen, Milord«,
sang der Narr, schwenkte den Kopf und ließ die Glocken schallen und bimmeln.
»Ding, dong, klingelingling, dong, dong.«
»Laut«, krächzte der weiße Rabe, »laut, laut, laut.«
»Ein Narr singt, was er will«, erklärte der Maester seiner besorgten Prinzessin. »Ihr dürft euch seine Worte nicht zu Herzen nehmen. Morgen wird ihm vermutlich ein anderes Lied einfallen, und dieses hört man womöglich niemals wieder.« Pylos trat durch die Tür. »Meister, verzeiht.«
»Ihr habt den Haferbrei vergessen«, erwiderte Cressen vergnügt. Das sah Pylos gar nicht ähnlich.
»Meister, Sir Davos ist gestern Nacht zurückgekehrt. In der Küche hat man darüber gesprochen. Ich dachte, ihr würdet es so schnell wie möglich erfahren wollen.«
»Davos? Erster Nacht, sagt ihr. Wo steckt er?«
»Beim König. Schon fast die ganze Nacht.« Es hatte eine Zeit gegeben, in der Lord Stannis ihn geweckt hätte, gleich zu welcher Stunde, damit er ihm mit Rat zur Seite stünde.
»Man hätte es mir mitteilen sollen«, beschwerte sich Cressen. »Man hätte mich wecken sollen.«
Er befreite seine Finger aus Shireens Griff.
»Verzeiht mir, Lady, aber ich muss mit eurem hohen Vater sprechen. Pylos, gebt mir euren Arm. In dieser Brücke.